Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Heute ist eine ganz besondere Folge. Im ersten Teil haben Jens und ich einen Gast, Volker Kruhn von der Adesso. Er wird sich gleich selbst vorstellen. Und apropos Adesso, ich durfte den Adesso Digital Day 2026 in Düsseldorf besuchen und habe die Chance genutzt, mit Stefan Kempf zusammen eine Live-Folge aufzunehmen. Wir reden über Skills, über Agent Harness und über die Frage Make or Buy. Von der Seite ist heute etwas Besonderes. Ihr bekommt quasi eine Doppelfolge, eine Spezialfolge. Viel Spaß!
Einen wunderschönen guten Tag aus der Rundfunkanstalt, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber ich merke so ein bisschen, der Resturlaub hängt mir noch im Nacken. Willkommen bei Think Different, Think AI, und in guter alter Tradition haben der Jens und ich uns heute mal wieder nicht alleine in eine Folge getraut. Wir wollen uns heute ein bisschen beschäftigen mit dem Thema vom Vibe Coding zu Vibe Consulting. Wen könnte man sich denn dort einladen? Und ich freue mich total, jemanden zu Gast zu haben, bei dem ich auch schon mal das ein oder andere Mal im Podcast sprechen durfte. Ich wusste nicht, wie ich den Satz besser kriege. Bei mir oder bei uns heute in unserem virtuellen Studio ist der Volker Kruhn zu Gast. Und Volker, ich finde das total schön, dass du da bist. Danke fürs Kommen.
Ja, Marc, Jens, Dankeschön. Auch euch einen schönen Abend. Bin auch froh, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
Das Lustige ist, aber da geht die Asche an mein Haupt. Ich habe einen Einladungslink verschickt und es war zu einem ganz anderen Podcast, bei dem ich mal zu Gast war. Von der Seite danke ich Volker, dass er das so professionell hinnimmt. Und bevor wir ins Thema einsteigen, Volker, ich meine, ich kenne dich, aber unsere Zuhörer kennen dich vielleicht nicht. Magst du vielleicht zwei, drei Sätze sagen, wer du bist, was du machst?
Tue ich gerne. Volker Kruhn, Dortmunder Informatiker, zweigeteiltes Arbeitsleben. Im ersten Job und im Hauptjob bin ich Hochschullehrer an der Uni Duisburg-Essen. Da habe ich einen Lehrstuhl für Software Engineering, kümmere mich also um die Frage und interessiere mich auch dafür, wie man Software-Systeme entwickelt und betreibt. Sowas Ähnliches tue ich schon lange, circa 30 Jahre an verschiedenen Universitäten. Und eine Nebentätigkeit, eine Nebenbeschäftigung ist bei mir die Adesso SE, die ich vor knapp 30 Jahren mal mitgegründet habe und bei der ich heute Vorsitzender des Aufsichtsrats bin.
Dankeschön. Ich finde schön, immer wenn so Nebentätigkeit, ich habe ganz kurz überlegt, also ich habe nebenbei mal ein Buch publiziert und habe damit schon echt genug zu tun. Von der Seite sehr schön. Aber wir wollen uns ja heute ein bisschen unterhalten von dem Thema Vibe Coding und Vibe Consulting. Vielleicht sollten wir erstmal auf Vibe Coding gehen. Und Jens, du bist auch da, oder? Also nicht, dass ich jetzt hier...
Ich bin auch da. Ich freue mich ja erstmal so, also ich warte ja noch auf meinen Einstieg, ne, weil Volker, mein Herz lacht natürlich schon bei dem Thema Dortmund, weil ich bin gebürtiger Dortmunder und freue mich dann über diesen Einstieg, den du gerade gemacht hast, ne? Dortmund dann nach vorne zu stellen. Gute Stadt, auch eine gute Uni in dem Bereich, ne? Also da ist ja auch, geht ja viel in Dortmund, ne? Ja, dementsprechend, ja, herzlich willkommen auch zu unserem, von meiner Seite zu dem Podcast. Ja, Marc, du wolltest wahrscheinlich gerade nochmal kurz auf das Thema, was ist denn eigentlich Vibe-Coding und sowas eingehen, dass wir da vielleicht nochmal ein Wort drüber verlieren, ne, bevor wir da mal in den tieferen Themen einsteigen, wie man dann vom Vibe-Coding auch zum Vibe-Consulting kommt. Ne, weil Vibe-Coding für den einen oder anderen, der draußen vielleicht das nicht genau weiß, was es ist, ne, da geht es so ein bisschen drum, dass ich neben ganz normalen Prompt-Anfragen, die ich natürlich einer KI auch stellen kann im Bereich, ich möchte irgendwas wissen, ich möchte irgendwas suchen oder ich möchte etwas recherchieren oder ich möchte, dass die KI vielleicht einen Termin für mich bucht. Irgendwo kann ich natürlich mit dem Vibe-Coding, das versteckt sich dahinter, auch ganze Computerprogramme, Apps, Software, SaaS-Anbieter, Lösungen oder irgendwas anderes bauen. Also da kann ich den ganzen Potpourri abfahren, was ich machen kann. Das verbirgt sich so hinter ein bisschen hinter dem Vibe-Coding. Also geht es wirklich darum zu sagen, ich prompte nur, ich muss noch nicht mal in Anführungsstrichen Programmiererfahrung haben, damit die KI vernünftige Lösungen für mich baut, die ich mir ausgedacht habe. Das versteckt sich so ein bisschen hinter dem Vibe-Coding-Begriff.
Da ist ja quasi schon der erste Übergang, ne? Also wenn ich jetzt mal gucke, Vibe Coding, das hat der Jens gesagt, was er darunter versteht und dass das alles so cool ist. Ich meine, ich kenne das auch, dass Leute einem gegenübertreten und sagen, naja, Make or Buy, das ist ja eine komplett neue Welt, neu zu bewerten als früher, weil Make ist auf einmal so viel einfacher geworden. Aber wie siehst du das denn, Volker? Also wenn man jetzt sagt, okay, man schreibt Software mit Hilfe von, ich schreibe einen Prompt, der Jens hat jetzt eben gesagt, da kommt was Perfektes raus. Ist das alles oder gehört da noch so ein bisschen vielleicht mehr dazu? Und wie wird sich das wohl vielleicht entwickeln, wenn man mal so überlegt, okay, wenn alles degradiert wird auf so ein Wort wie, ich habe einen Prompt geschrieben für eine tolle Softwarelösung?
Ja, wenn so ein Prompt hinterher eine vollständige Spezifikation vom Software-System ist, dann ist ja erstmal noch kein Unterschied. Von daher will ich mich am Wort erstmal nicht stören. Aha. Aber steckt ein Versprechen dahinter, dass man die Softwareentwicklung eben tatsächlich maßgeblich vereinfacht. Und ich glaube, da steckt auch was drin. Ich glaube jetzt nicht dran, dass per Vibe-Coding Menschen große Stücke Software entwickeln können, wenn sie nicht gewohnt sind, in Softwarestrukturen zu denken. Und abstrahieren, strukturieren, generalisieren irgendwie zum Tagesgeschäft, wie sie gehört, oder zu den Kernkompetenzen gehört. Dann glaube ich, klappt das nicht mit. Klappt dann noch für so Spielzeuganwendungen. Ich glaube, per Vibe-Coding sind ganz viele Anwendungen bisher entstanden, die man auch im App-Store für 1,99 im Monat hätte kaufen können. Und dann ist eine Nacht damit zu verbringen und Token zu vergolden, sage ich mal, immer noch ein hoher Preis. Und der Transfer zu sagen, ach, guck mal, das klappt hier für die Verwaltung meiner Geburtstagsgeschenkeliste und deshalb kann ich auch ein ERP auf die Art und Weise bauen. Rutke ging ich nicht.
Ja, gut. Wie gesagt. Ja, das ist also, ich fühlte mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert, lang, langes her. Da hieß es mal so nach dem Motto, als das Internet aufkam und Webseiten, da gab es mal den Spruch, ich möchte keine Berufsgruppe jetzt zu nahe treten, aber den Spruch gab es damals, egal ob du Bäcker oder Metzger bist, ne, heute bist du ein perfekter Webseitenschreiber, weil wenn du irgendwie so in der Weiterbildung ein bisschen Webseitencoding gelernt hast, dann bist du gleich hier Projektleiter und für Höheres geboren. Und so fühlt sich das ja momentan ja auch an, weil wenn man diese besagte Spezifikation, Requirement Engineering, wie das ganze Zeug so heißt, wenn du also nicht in der Lage bist zu sagen, was brauche ich denn, wie hätte ich es gern und KI quasi als Befähigung siehst, dann landest du ganz schnell bei etwas, das sieht vielleicht ziemlich cool aus, aber cool aussehen alleine macht halt, okay, bei einem ERP-System würde ich jetzt das Wort cool aussehen, auch bei den wenigsten Produkten in den Mund nehmen. Von der Seite fällt mir der Brückenschlag da wahrscheinlich schwer. Aber du stellst etwas hin, die Leute nehmen optisch wahr, wow. Und dann heißt es im Umkehrschluss, Vibe Coding hat die Welt gerettet. Ich meine, das kennt man ja sowohl aus, ich sag mal, aus der Softwareentwicklung oder auch aus anderen Dingern. Wenn man das Ergebnis sieht und das Ergebnis sieht hübsch aus, dann ist da die damit verbundene Arbeit, die du früher auch mit deiner Händearbeit erledigt hast, vielleicht beim Softwarecodieren, heute vielleicht von KI ein bisschen geholfen kriegst, überhaupt nicht identisch mit dem, was andere Leute damit verbinden, weil für die sieht das immer noch schön aus. Die können sich gar nicht vorstellen, welcher Aufwand steckt dahinter. Ja? Und jetzt mit KI ist ja noch schlimmer. Jetzt mit KI heißt es, hast doch eh gewibe gecodet. Ne? Haust ein Prompt rein, kommt was raus. Ich mach das jetzt alles selber. Ja? Ich bin die One-Man-Show. Wer braucht schon, da kommen wir nachher noch zu, ne? Wer braucht schon die ganzen Berater und die ganzen Entwickler? Ich mach mal zur Seite, ich hab ein Claude-Code-Abo, das mache ich mal schnell selbst. Ne? So. Ja. So machst du es auch, Jens. Oder Volker. Oder machst du eigentlich Vibe-Coding selbst?
Ich mach keinen. Ich mach nichts mit Quellcode, das geht schief.
Ich hatte letztens mal Schiss, mein eigener Chef hat gemeint, er würde jetzt Vibe-Coden und da habe ich gedacht, verdammte Axt, jetzt kommt der Nächste um die Ecke, bis ich gemerkt habe, dass ich als jemand aus dem Management ja auch angefangen habe, Coding zu schreiben, ja die armen Entwickler, ja, da kommt der Chef um die Ecke und sagt, guck dir mal meinen Source-Code an, ich habe da mal was ganz Tolles hingestellt.
Aber das ist ja nicht nur bei den Entwicklern so, das ist ja bei allen Sachen so. Und das ist ja jetzt, ich habe vor kurzem auch in so einer kleinen Runde mit ein paar Agenturen gesessen, ne? Die haben auch das Thema, da kommt dann eben der Kunde jetzt mittlerweile zu und sagt, ich habe hier schon mal das Design gewibe-designt in dem Moment. Jetzt bau mal schnell, weil das ist ja die weitere Kette, wo wir jetzt gerade drüber reden, jetzt bau da auch mal schnell daraus im Prinzip eine Applikation, weil meine Tochter hat am Wochenende auch gewibe-codet oder sowas und hat was gemacht. Ne? Ganz kurz mal Zahlen, bevor du da vielleicht auch mal deinen Blick drauf gibst. Ich hatte irgendwie gelesen, dass im letzten Jahr allein bei Apple, glaube ich, die Anzahl von Apps, die angemeldet worden sind, irgendwie um 600.000 gestiegen sind. Das ist irgendwie 85% Zunahme oder sowas an Apps, die da angemeldet werden. Das zeigt natürlich so ein bisschen, dass auch sehr, sehr viel KI-generierter Schrott da schnell hochgeladen Slop. Wird, weil die Engagement-Zahlen steigen nicht so extrem in dem Moment, ne, wie man das aufeinander sieht.
Man kann mit Vibe-Coding, oder ich tue mich schwer mit dem Begriff Vibe-Coding im klassischen Sinne, da hängt hier irgendwie drin, man lässt sich auf sein Gefühl fürs Problem ein und abstrahiert von der Lösung so komplett. Deshalb tue ich mich ein klein bisschen schwer mit dem Vibe-Coding, aber sagen wir mal, ich prompte Software-Systeme oder mache das mit einer schmalen Spezifikation, die irgendwie zustande kommt. Vielleicht wird dann natürliche Sprache sogar ein Ersatz für eine Spezifikationssprache mindestens mal. Und dann hat es ja doch Nutzen. Ja, dann brauche ich die ekligen Details eines Software-Systems nicht zu spezifizieren, weil das weiß so ein Assistent von vornherein, wie eine Oberfläche auszusehen hat und wie daraus Datenbankstrukturen generiert werden. Und vielleicht muss ich dann nur noch die schwierigen Teile spezifizieren, dann wahrscheinlich möglichst präzise, aber vielleicht nicht gleich in der formalen Sprache. Und dann haben wir natürlich dann hätten wir ja schon einen Riesenschritt gemacht. Und ich meine, es gibt ja die ersten Software-Systeme, wir bei Adesso sehen das auch, die wir in Betrieb nehmen, ohne dass ein Mensch den Quellcode gesehen hat. Längst nicht für alle Systeme, da klar nicht für alle und auch nicht für alle Sorten von Systemen, sondern nur für bestimmte Typen halt. Ich sag mal oberflächenintensiv, algorithmisch arm, lose gekoppelt mit dem Rest der Anwendungslandschaft, sowas in der Art. Aber wenn man die erstellen kann, ohne dass jemand programmieren können muss, dann haben wir ja lange Hebel in der Hand, um Produktivität zu verbessern.
Ja, und vor allen Dingen ist es halt auch ein Werkzeug für die, die programmieren können, weil sie mit KI unter Umständen, ich meine, man kennt ja die Sprüche, ne, Sachen, auf die keine Lust hat, kannst du vielleicht schneller wegautomatisieren, aber auf der anderen Seite kann die KI, sei es im Pair-Programming oder weil du ihr vielleicht wirklich Aufgaben geschickter formulierst, auch Lösungen finden, auf die du vielleicht alleine nicht gekommen bist. Wenn ich gefragt werde, so nach dem Motto, wer profitiert am meisten davon, bin ich ja immer noch der aberwitzigen Meinung, dass Junioren davon tatsächlich am meisten lernen können, wenn sie sich darauf einlassen, weil der Sprung zur nächsthöheren Qualifikation die KI sie an die Hand nehmen kann. Und dass die Senioren natürlich, wenn sie sich darauf einlassen, ich sag mal ordentlich PS auf die Straße bekommen, in meiner eigenen persönlichen Meinung glaube ich, dass die beiden Einstufungen von Menschen da am schnellsten vorankommen. Aber ich sag's mal, wir wollten ja eine Herleitung machen und auf den Part freue ich mich noch viel mehr. Das war ja nur das Entree zum Einladen unseres Gastes. Nämlich, jetzt reden alle immer von Vibe-Coding und alle haben immer so im Blick, ja, Software, ne? Es wird gepromptet, darum haben wir gesagt, Vibe-Coding und so ein Kram. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Tätigkeitsfelder, weil der KI ist es ja am Ende vom Tag egal, ob sie Source-Code schreibt oder Dokumentation oder andere Arten von Dateien. Und ich weiß noch, wie wir mal so ein bisschen auch in Kontakt gekommen sind über das Thema, wo ich mal was gewipe-coded habe, nämlich mein kleines Beratergremium, wo ich gesagt habe, ich versuche hier verschiedene Personas mit verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Befähigkeiten auszustatten und das System soll sich on the fly selbst was erzeugen. Und ich finde es faszinierend, dieses damalige Experiment funktioniert heute noch. Und wenn ich mir jetzt überlege, Software schreiben ist das eine, Beratung ist das andere, dann ist das, glaube ich, ein echt großes Feld, wenn man sagt, das Zeug springt quasi von Source-Code-Erstellung hin zu Konzepterstellung, vielleicht Beratung, vielleicht Sparringspartner. Wie siehst denn du das?
In der Tat glaube ich auch, dass da Berufsbilder gefährdet sind. Auf der anderen Seite, ich mache mich ja auch immer gerne lustig über die PowerPoint-Maler, die dann PowerPoint malen, dann wieder weg sind. Also Umsetzung ist nochmal was anderes, glaube ich. Aber selbst bei den PowerPoint-Malern. Ja, also, aber nehmen wir mal nur den Teil bis zum PowerPoint-Malen. Der ist ja nicht zu Ende, wo PowerPoint zu Ende gemalt ist, sondern dann fängt ja im Beratungsgeschäft in der Regel an, das, was man sich da überlegt hat, also der Berater, die Beraterin sich überlegt hat, dem Kunden, der Kundin zu Gehör zu bringen und in den Kopf zu bringen, sodass da überhaupt ein Umsetzungsimpuls überhaupt entsteht. Und das scheint mir doch ein stark von menschlicher Interaktion abhängiger Prozess zu sein. Also wir kriegen ja heute schon, also jeder, der möchte, kriegt ja zu allen Fragestellungen ziemlich gute PowerPoint-Präsentationen erstellt, aber hat damit das ja nicht internalisiert, was es bedeutet oder das Wissen tatsächlich aufgenommen, sondern hat halt nur ein PowerPoint-Set in einer Mailbox oder sonst wo stehen. Und sich dann daraus abzuleiten, was muss ich denn jetzt tun, worauf kommt es tatsächlich an, was davon glaube ich wirklich, was ist mir besonders wichtig, Das ist ja typischerweise das Ergebnis eines Beratungsdialogs. Und der wird ja nicht weggehen. Also ich denke mal, die PowerPoint-Maler brauchen jetzt kürzere Zeit, um die PowerPoint zu malen. Aber anschließend ist der Job der gleiche. Er wäre bloß gut, allein, wenn derjenige, der natürlich mit Hilfe von KI gemalt hätte, auch wirklich durchdrungen und verstanden hätte. Sonst ist natürlich,
das ist ja, glaube ich, auch so ein Problem, ne?
Erstellt und der andere kriegt sie und sagt, ach, das sind aber viele Folien, lass ich mir die mal zusammenfassen und kriegt dann wieder 8 PowerPoints. Dann kann er sich gleich den Prompt schicken lassen zu den PowerPoints. Ne?
Witzige Anekdote, ich hatte mal zu einer Firma in Übersee in Cupertino ansässig eine Mail formulieren wollen und habe mit Hilfe von Copilot gesagt, du, hier das und das und dies und jenes. Und danach habe ich ihm gesagt, mach daraus bitte tolles Englisch und habe auf Senden gedrückt. Und was hat er verschickt? Den Prompt, mach bitte aus folgendem tolles Englisch und nicht die englische Übersetzung. Das führte dazu, dass mein Gegenüber mir dann quasi eine Mail zurückgeschickt hat und gemeint hat, zum Glück ist KI international, und hat mir dann quasi die Antwort, die ich wollte, geschickt, aber das fand ich tatsächlich sehr lustig. Aber was du beschreibst, ist ja tatsächlich gar nicht so unähnlich für den Softwareentwicklern. So wie Vibe-Coding, ich sage jetzt mal im ersten Schritt erstmal, sagt, ja, ist doch alles gar kein Aufwand. Musst du dir beim Vibe-Coding ja Gedanken machen über Guardrails und was gibst du denn wegen noch an die Hand und wie hilft es dir und wie bringt es dich zu einem professionellen Ergebnis, gerade mit Blick auf dienstlichen Einsatz. Und bei PowerPoints, also Beratung ist mehr als PowerPoint, aber das war jetzt das plakative Beispiel von dir eben, ist ja eigentlich ganz lustig. Die einen nutzen PowerPoint, um PowerPoints zu erstellen, und die anderen nutzen PowerPoints, um sich wieder zusammenzufassen, und da bleibt ganz viel auf der Strecke. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Berufsfeld. Ich meine, wir hatten ja auch andere Berufsfelder hier in diesem Podcast schon zu Gast, wo man sich schon auch die Frage stellen muss und auch stellen kann, ist, wo führt die Demokratisierung dazu, dass Firmen vielleicht Dinge jetzt selbst machen können, ohne dass sie die komplette Spannweite des Beratungsgeschäfts abdecken. Aber ich sag mal, kleine Sachen vielleicht einfach selber tun, weil sie dafür vielleicht gar niemanden mehr brauchen, oder sich vielleicht auch in ihrer Anfrage professionalisieren können, weil sie mit ihrer KI vielleicht diskutieren, was möchte ich denn da anfragen, wo kann mir vielleicht einer helfen und passt das, was der mir anbietet, zu meinem, was ich brauche. Aber auf der anderen Seite, ich habe in einer Folge mal bei uns gesagt, die Softwareentwickler sind wie Wasserläufer. Das, was wir machen, ist das Beste. Das, sowas gibt es ja bestimmt im Consulting auch, dass man den Leuten sagt, du, pass mal, Obacht, das Ding ist nicht nur Softwareschreiber. Das Ding kann im Grunde, wenn du dich drauf einlässt, so viel mehr erreichen. Du musst dich aber auch drauf einlassen.
Na klar. Also der Rechercheteil wird anders. Aber der Rechercheteil ist zunächst mal ja für alle Unternehmen, alle Menschen mit dem gleichen Problem ja auch der gleiche. Und der lässt sich ja wunderbar verdichten und bereitstellen. Wenn es dann um die Kontextualisierung geht, an die Priorisierung und den Abgleich mit den individuellen Zielsetzungen des Beratenden, dann ändert sich's halt. Und da, glaube ich, ist der Weg zur Erkenntnis mit Menschen der effizientere.
Ich folge dir ja auf LinkedIn. Jens darf's gleich, aber den muss ich noch loswerden. Entschuldigung. Mhm. Der Jens kennt das vom letzten Mal. Da hatten wir den Thomas Lang zu Besuch. Und ich musste irgendwie feststellen am Schluss, dass ich den Jens nie zum Wort hab kommen lassen. Ich habe dann nachher Abbitte geleistet, nachdem wir aufgenommen waren. Aber das bringe ich noch. Ja. Wenn ich dir so ein bisschen auf LinkedIn folge, dann hast du auch ab und an die Betonung für die Besonderheit des Domänenwissens, des Branchenverständnisses, also all das, wo, ja, ich sag jetzt mal, also sowohl persönliche Beziehung als auch persönliches Wissen über das Kontext des Kunden, des Anwenders, des wie auch immer, eine entscheidende Rolle spielt, und dass das, ich es verstanden, auch so ein bisschen ein Schutzwall sein kann bei der Frage, wo brauchst du die kalte KI, die dir immer gefällig ist, und wo hast du wirklich auch noch eine Domäne, wo der Mensch für sich, aber auch in Kombination mit KI, einen Mehrwert leistet? Und das mit dem Domänenwissen, das fand ich echt spannend.
Da bin ich von überzeugt. Wobei ich glaube, ja, da bin ich wirklich schon lange von überzeugt, dass auch Entwickler, die noch ganz ohne KI entwickeln, auch besser entwickeln, wenn sie so grob verstehen, worum es geht. Also wenn sie Domänenwissen haben, idealerweise. Ich glaube aber, dass sich auch da eine Änderung hervortut. Im Grunde tut sich die Frage Softwareentwicklung oder Beratung oder Notwendigkeit von Domänenwissen sich strukturell ähnliche Veränderungen. Man muss auf einmal beim Programmieren nicht mehr die Details von irgendwelchen Programmieranweisungen kennen oder von Algorithmen, Man muss in der Architektur auch nicht mehr die letzten APIs scannen, aber so eine grobe Struktur vorgeben. Und beim Domänenwissen, glaube ich, ist es ähnlich. Da muss man auch die fachlichen Zusammenhänge verstehen, aber vielleicht nicht die letzten Details, die sich aus irgendwelchen Regulierungen in Banken oder Versicherungen ergeben. Weil die sind ja wieder gut abfragbar. Aber der grobe Zusammenhang und dessen Wirkungsmacht auf die Strukturierung von Prozessen, Geschäftsmodellen, auf was auch immer es gerade zu strukturieren gilt, diese grobe Ableitung, die erfordert halt echtes Domänenwissen in so einem holistischen Kontext eher als die Details, die der einzelne regelbasierte Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin
ja.
braucht. Ja, ich glaube, das ist...
Volker, lass mich da mal kurz reingehen, weil das ist spannend. Ich bin auch an dieser Stelle, wo ich die ganze Zeit überlege. Wir haben ja jetzt vor kurzem so einen Schwenk im öffentlichen Diskurs festgestellt. Na, auch Sam Altman hat auf einmal angefangen zu sagen, es fallen nicht mehr alle Jobs weg. Na, also vor kurzem haben sie ja noch behauptet, dass irgendwie alles wegrationalisierbar ist, weil alles quasi bald nur noch ein KI-Workflow ist. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und bei mir ist das Thema so, dass ich sage, wir sind ja jetzt auch momentan, egal ob wir jetzt ein Beratungshaus sind oder eine Firma im Zusammenspiel mit einem Beratungshaus ist, ne, eine größere Company, immer vor der Schwierigkeit, dass wir auch da nicht nur SOPs formuliert haben bisher, also irgendwelche Standard Operating Procedures, die wir runterbeten könnten, die vollautomatisiert laufen können, weil es auch immer noch ein Menschenbusiness an vielen Stellen ist, ne, wo man tatsächlich, wie du es beschreibst, ne, ein gewisses Domänenwissen, das auch manchmal bedeuten kann, ich kenne auch jemanden, der jemand anders kennt und ich weiß, wie der reagiert. Ich muss in Situationen vielleicht mal auch in größeren Konzernen, die sind ja vergleichbar mit Gesellschaften, mit Familienstrukturen teilweise, wo man dann schon mal auch im richtigen Moment den einen treffen muss, ne, dann vielleicht auch weiß, wie der eine sich verhält in dem Moment, dass es vielleicht schlauer ist, am Montag mit dem zu reden, anstatt am Freitagnachmittag mit dem zu reden. Also das sind ja auch Teile dieses Domänen, Wissen, das einfach dazugehört, wo ich sage, wenn ich jetzt auf ein Beratungshaus schaue, dann ist das natürlich ein Asset, wenn ich vor allem länger wahrscheinlich auch mit einem Kunden unterwegs bin und natürlich dann im Prinzip seine Domäne, also seine fachliche Domäne auch einfach gut kenne. Ne? Also ich glaube, das ist sogar, dass ein Asset, glaube ich, auch von einem Beratungshaus sein kann, wenn ich eine langfristige Kundenbeziehung aufbaue, weil dann kenne ich im Prinzip diese nicht verbalisierten oder im standardisierten niedergeschriebenen SOPs tatsächlich. Ne?
Glaube ich ja.
Und ich glaube, das ist natürlich auch, solange das so ist, wird es sowas immer brauchen, weil wenn wir uns natürlich reduzieren auf den reinen Output, na, also wie wir gerade jetzt darüber geredet haben, Beratungshäuser sind natürlich nicht nur PowerPoint-Schrubber und PowerPoint-Produzierer. Ne? Ja, es wird aber häufig natürlich darauf reduziert. Ne? Und ich glaube, das ist genau das gleiche Problem von einem Programmierer, wenn er sich auf das Fachwissen der Programmiersprache reduziert, ne? Und der Designer sich auf das, ich kann im Prinzip jetzt hier einen tollen, ich kann einen super Login-Flow designen oder sowas, ja. Oder der Berater sich darauf reduzieren lassen würde, ich mache die besten PowerPoints, ja, dann ist es natürlich, glaube ich, ein Thema, wo man einfach auch in dem Consulting-Business natürlich Schwierigkeiten haben wird in Zukunft, wenn das versehentlich über die Vergangenheit passiert ist. Es kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also diese Themen sind ja nicht da. Also man denkt ja nicht so, dass dann viele Beratungshäuser PowerPoint-Buden sind, wenn es nicht teilweise so wäre, ehrlicherweise. Ne?
Ja. Ideen ein, ja. Und jetzt stell mal vor, und manchmal kommen da ja im Zusammenspiel zwischen dem Berater und dem Kunden, kommen ja originelle Ideen raus, die jetzt nicht gleichermaßen schon 10-mal vorab ausgerollt sind für alle anderen Unternehmen der Branche. Und diese originelle Idee, die fällt ja weg, wenn die KI den ganzen Brei erzeugt. Mhm. Dann kommt ja überall der gleiche Brei raus. Also dieses wirklich Originelle, das wird endgültig das Differenzierungsmerkmal sein. Dann ist so Human-Made-Content auf einmal wirklich Premium, weil da die Chance zur Originalität drinsteckt. Das ist manchmal dann auch originell falsch, gar keine Frage. Aber manchmal auch originell gut.
Ja. Also, wie lange ist denn, ich hatte vor kurzem so eine ähnliche Diskussion mit Agenturen, mit Digitalagenturen, wo wir darüber geredet haben, wie sich auch da das Agenturbusiness eben wandelt und da hatte ich dann an dem Abend den Gedanken, ist es eigentlich noch, wenn wir jetzt mal PowerPoint, halten wir mal ein PowerPoint fest, jetzt ohne an dem Tool von Microsoft um meckern zu wollen, ja, wir können andere, aber natürlich
nehmen wir Word.
Nee, Word ist ja wieder was anderes. Word ist ja jetzt wieder ein Textdokument und Textverarbeitungstool. PowerPoint an sich ist ja ein Präsentationstool. Na, dafür ist es eigentlich mal gemacht worden. Es ist aber sowohl intern bei Firmen als natürlich auch mit den Beratungshäusern extern, die dann eben diese PowerPoints für verschiedene Stakeholdergruppen auch noch explizit gut aufbereiten kann, natürlich dazu zweckentfremdet worden, nicht mehr zu sagen, ich präsentiere vor einer großen Menge, sondern ich transportiere Wissen darüber. Ja, oder ich mache, decke Themen auf. Ist PowerPoint eigentlich überhaupt noch irgendwie die richtige Wahl für diese Art der Arbeit in Zukunft? Dann müsste man nicht eigentlich dafür sorgen, auch aus dem Beratungshaus Gedanken heraus gedacht, ich muss da auch meinen Kunden auch wieder beraten in die Richtung, dass er sich jetzt langsam daran gewöhnen muss, dass es natürlich Quatsch ist, dass ich eine PowerPoint mit KI erzeuge, die er dann wieder mit seiner KI analysiert und den Inhalt rauszieht, ne? Sondern dass man sich vielleicht auch in Beratungssicht irgendwie anders aufstellt und sagt, wie sieht denn das aus? Wie ist mein Übergabeformat? Wie ist vielleicht der Workflow, den ich dem Kunden in Zukunft an die Hand gebe, der MD-File oder sowas? Wie sind da eure Gedanken eigentlich?
Oh, meine Gedanken sind da ganz altmodisch. Ich glaube, für viele Ideen der oder für viele Instrumente des Wissenstransfers ist das geeignete Mittel der Wahl deutsche Sprache. Also meinetwegen auch nordmazedonische Sprache, aber natürliche Sprache. Idealerweise in ganzen Sätzen und wenn man es jetzt mal ganz wegtreibt, bis hin zu ganzen Absätzen. Also nicht nur Bullet-Point-Listen, sondern ganze Sätze nacheinander mit Konjunktion und Indikativ und Konjunktiv dazwischen, um die Vielfalt des menschlichen Lebens und der innerlichen Zusammenhänge zum Ausdruck zu bringen. Was hier alles flöten geht, wenn ich das in PowerPoint mache und die Verben weglasse. Ja, da kann sich jeder das richtige Verb zu denken und dann haben wir es im Ungefähren und Vagen gelassen, fühlen uns alle aber gleichermaßen wohl. Deshalb für das harte, echte Ergebnis empfehle ich an solchen Stellen, wo es insbesondere auf Präzision ankommt und nicht nur die passende Pastellfarbenwahl, einfach Text. Und dann, vor dem, was du sagst, Jens, dann kann gerne jemand hinterhergehen und sagen, ich habe den Text verstanden und den will ich auch zum Transport hier bringen. Und ich tue das auf der Art und Weise einer Präsentation und dann habe ich auf einer PowerPoint vielleicht wieder 5 Stichworte. Dann stehen aber wirklich nur Stichwörter und nicht so kaputte Texte, die halt genau so kaputt sind, dass man sich noch alles denken kann, aber keiner irgendwas verstehen muss.
Während du das erzählt hast, kommt mir gerade ein ganz anderer Gedanke. Sorry, Jens.
Gerne.
Ich kenne das ja selbst. Du sitzt dann da und bekommst eine Präsentation. Und Präsentationen sind dann so auch so ein bisschen natürlich der Wissens- und Inhaltsvermittlung, ist aber auch ein bisschen der Selbsterstellung, ist auch ein bisschen der, ja, die Folie soll jetzt nicht aussehen wie die Nacht, weil sonst will dir keiner zugucken. Und dann triffst du auf unterschiedliche Menschen der Präsentationskunst. Ne? Manche lesen, ich sag jetzt mal Wort für Wort ab und drehen sich dann vielleicht mal um. Manche sind total die Redner, Storyteller und so. Du hängst den an den Lippen, ja, und denkst, was ist doch egal, was der da hinten zeigt. Am Ende vom Tag ist aber dennoch ein erarbeiteter Inhalt da drin. Ja, der hat Arbeit verursacht. Ist auch völlig egal, wie viel. Er hat Arbeit verursacht und er wird dir in Form einer Präsentation dargereicht, damit du das in einer halben Stunde, Stunde, wie auch immer das Meeting angesetzt ist, einen Zwischenstand hast und Folgeaktivitäten vereinbaren kannst oder keine Ahnung was. Projektergebnisse oder Auftragsplan, was ist auch egal. So, das, während du gerade gesprochen hast und gesagt hast, ein ausführlicher Text, das könnte ja im Grunde wieder in Mode kommen. Jetzt mal unabhängig davon, ob dieser ausführliche Text, ich sag jetzt mal, komplett manuell oder mit digitaler Unterstützung entstanden ist. Aber du hast jetzt ja im Grunde die Chance dank KI, und das ist das, wo ich jetzt herleiten wollte, Entschuldigung. Du kriegst eine Wall of Text, aber du als Empfänger könntest sie, ich meine Notebook, LM, Claude, Gemini, wie das alles heißt, ja, in einer Form auch für dich konsumieren zur Vorbereitung oder für irgendwas, die dir am nächsten liegt, die dir hilft, die Sachen zu verstehen und vor allen Dingen, wenn du das über die Zeit hinweg machst, dann hast du ja da auch wieder Kontextwissen, das du zusammenbringst und da schließt sich für mich der Kreis zum Jens. Was ist denn das Format? Entschuldigung, ich will nicht zu nerdig werden, ja, aber dieses Thema, ich trimme meine Jungs und ich habe ja nur Jungs in der Firma in meinem Team, schreibt Markdown, wo es geht, weil am Ende vom Tag kommt es auf diesen Textinhalt an und nicht auf, habe ich da jetzt eine hübsche Formatierung und die Farbe bestimmt den Kontext und keine Ahnung was. Und das ist jetzt quasi meine Überleitung zu den letzten Part für unser Zusammenkommen. Wo wird sich das denn hinentwickeln? Jetzt hast du gesagt, okay, wir haben Text. Wir haben gesagt, okay, die Wahrnehmung wird sich vielleicht auch ein bisschen wandeln, dass die Leute wieder merken, okay, die Kombination mit der Maschine zusammen. Was machen wir denn jetzt sowohl auf Seiten des Kunden aus eurer Sicht, beziehungsweise aus der Sicht eines Beratungshauses in 5 Jahren? Wie müssen wir uns vorbereiten, damit wir in 5 Jahren dieses Gespräch weiterführen und sagen, war eine gute Idee, das mit den Texten? Hat sich irgendwie entwickelt? Ich meine, ich will ja nicht von dir wissen, wie sieht das nächste Modell aus? Aber was glaubst denn du, worauf sich die Gruppen einlassen müssen, wenn wir mal so den Blick aufmachen, auf welche Zeitspanne, ich hatte 5 gesagt, ist egal, auf welche Zeitspanne auch immer?
Vorab muss ich jetzt ja, glaube ich, sagen, dass ich in den letzten 18 Monaten mit allen zeitbedingten Spekulationen komplett falsch gelegen habe. Und von daher wird das Konfidenzniveau wahrscheinlich nur knapp über 50% liegen jetzt in Folge.
Aber so geht's allen.
Ich wollte gerade sagen, bist du nicht alleine?
Ja, nein. Also ich glaube, dass in den Kontexten, die wir jetzt besprochen haben, die verschiedenen Rollen in der Softwareentwicklung und in der IT-nahen Beratung, nehmen wir mal die jetzt, meinetwegen auch in der Beratung im Allgemeinen, dass Berufsbilder nicht komplett wegfallen, dass die unterschiedlich stark von der Quantität betroffen sind. Je einfacher die Tätigkeiten, offensichtlich desto mehr. Und zum Zwecke der Vorbereitung komme ich gerade auf nicht viel bessere Ideen, als zu sagen, die Jungs und die Mädels, die bei mir den Job machen, also alles IT-nahe, die müssen sich entweder mit mindestens einer Domäne richtig auskennen oder GenAI richtig gut können. Und alle müssen GenAI-Möglichkeiten einschätzen können. Und damit sind wir dann bei so einem Forward Deployment Engineer irgendwie, ja, wo man sagt, die müssen das irgendwie zusammenbringen, um dann im Wirkungskontext bei einem Kunden erst wieder wegzugehen, wenn sie Nutzen gestiftet haben. Und das ist natürlich schon ein anderes Modell als das, was wir heute haben, wo erst so ein paar Leute vorweglaufen und versuchen, Business Analyse, Requirements Engineering zu tun. Danach kommt viel Softwareentwicklung. So wird es nicht mehr sein. Aber ich glaube, man braucht genauso gut noch Architekten und Entwickler und solche, die Wissen aufbereiten und transferieren, solche, die PowerPoint malen und solche, die Text erstellen, bloß vielleicht eine andere Abmischung. Das habe ich ganz lange geredet und kann am Ende immer sagen, andere Abmischung lässt dir alles zu, fast auch null. Also er heißt auf irgendwie andersrum auch, ich weiß es gar nicht.
Du hast eben das schön hergeleitet und dabei fiel mir schon wieder eine Anekdote aus meinem Leben ein. Jetzt sind wir ja mal egal, ob wir jetzt IT-nerdig oder wie auch immer unterwegs sind, wir reden über KI-Begriffe. Und je nachdem, wo man spricht, dann heißt dann Vibe-Coding. Manchmal heißt es aber dann halt auch sowas wie
Skills. Haben wir noch gar nicht gemacht. Wir können auf keinen Fall aufhören, oder über Agentic Software Englisch zu sprechen.
Ich möchte einen Satz noch sagen, dann darfst du was über Agenten. Also, ich wollte auf was hinaus, du triffst ja auf Menschen und die Menschen, je nachdem wie viel damit zu tun haben, da spricht man ja ein böhmisches Dorf. Also ja, das ist der ITler per se ja schon gewohnt, ja. Aber jetzt sprichst du von Skills, da versteht man Mitarbeiterentwicklung drunter, wir verstehen was anderes drunter, dann kommt einer und sagt, du, ich habe da einen Skill gebaut, der macht Consulting, stellt der Consultants, nein, der soll dir helfen, Dinge vorzubereiten. Ja. Also alle sitzen im Raum, alle nicken, man kennt das vielleicht früher von anderen Abkürzungen, ja, alle nicken, keiner traut sich zu widersprechen, weil jeder hat ja ein Wort und ein Verständnis im Raum. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man sich die nächsten Jahre, egal welches Zeitfenster das ist, sich darauf investieren muss, die Sprache zu prägen, mit der wir reden, nicht ob wir Deutsch, Englisch, sonst was reden, sondern dass wir Begriffe wählen, die niemanden zurücklassen und nicht dadurch zu Missverständnissen oder etwas derart.
Ja, sehr gut. Ja, dabei.
Ja, also von der Seite vielleicht noch der Tipp in die Beratung, ne? Redet mit der Sprache des Kunden. Jens, was sagst du? Ja,
Agents are software too.
Ja, definitiv. Und ich glaube, die Sprache der Kunden zu sprechen, ist das, was ich auch vorhin gedacht hätte, als wir beide darüber geredet habt, inwiefern sich dann jetzt, ich bin ja immer ein bisschen mehr der UX, der IT da dann in der Runde, ne, inwiefern sich dann im Prinzip ja auch das Verständnis eben von der reinen Softwareentwicklung, ne, also wenn wir auch da, ne, was wir gerade hatten, wenn Softwareentwicklung nur als der reine Part verstanden wird, den Programmiercode perfekt runter zu programmieren oder auch die, also selbst die Requirements zu beschreiben, ne? Also dann ist es wirklich tatsächlich relativ einfach KI ersetzbar in dieser Qualität. Und es wird ja noch viel, viel besser werden. Ne? Die Modelle werden besser werden, wir werden noch wahnsinnige Sachen sehen, was alles funktioniert, wenn wir jetzt an die letzten Entropic-Modelle und sowas gucken, die kurz mal da waren und wieder weg sind. Aber das heißt, wenn wir da reinschauen, dann ist es natürlich schlau, so ein bisschen, was ja auch beim Menschen wichtig, so an so oder so immer wichtig ist, dass wir an die anderen andocken können. Na, und dazu ist natürlich Sprache ein wichtiger Träger, dass ich sage, wenn ich da wieder mit Begrifflichkeiten um mich zum Fachidioten mache quasi und dann mit den KI-Begriffen umwerfe und dann auch wieder die anderen quasi abblocke, dann werde ich sie einfach nicht mitnehmen können. Ne? Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, im Prinzip da eine hohe Andockfähigkeit an andere Domänen, an andere Disziplinen herzustellen. Da kann KI, glaube ich, auch helfen. Ne? Viel mehr, als sie das früher konnte. Marc hat das vorhin mit dem Thema juniorisch gesagt. Der Junior kann eine höhere Qualität und schneller erreichen, indem er sich in seiner Softwareentwicklung verbessert. Und ich glaube, der Junior kann sich da auch in seiner Softwareentwicklung verbessern, indem er auch die anderen Disziplinen um mit sich herum dank KI eben besser versteht und da auch besser andocken kann. Und das, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil des Beratungsgeschäfts in Zukunft, zu sagen, wie gut kann ich im Prinzip mit meinen Fähigkeiten, die ich mitbringe, dann gegebenenfalls auch an das agentische KI-System meiner Firma andocken und die richtige Beratungsleistung tatsächlich eher da erbringen in dem Moment. Also für euch wird es ja viel spannender sein, eben Skills zu entwickeln, die im Prinzip eine hohe Andockfähigkeit bieten an wahrscheinlich immer komplexer werden IT-Systeme, als wir uns die heute vorstellen können. Ne? Ja. Weil es ist halt nicht mehr so einfach. Ne? Ja, und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich sage, wenn ich da in die, wie gesagt, ich bin voll bei dir, Volker, das Orakel sein ist heutzutage schwerer als denn je, ne? Also vor 10, 15 Jahren war das einfacher mit den Orakeln, was so in 4, 5 Jahren passieren kann, ne? Aber ich glaube, jetzt heutzutage ist es nochmal krasser, weil dieses Halbwertszeit der Vorstellungskraft, das ist ja schon jetzt irgendwie nur noch auf ein halbes Jahr beschränkt, weil dann passieren so krasse Sachen wieder. Und ich glaube, das ist so ein wesentliches Ding, man muss da einfach open-minded bleiben und sich auf das Thema einlassen, mit einem kritischen Blick immer, ne? Und ich glaube, dann ist man immer gut aufgestellt, ob man jetzt auf der Beratungsseite dann unterwegs ist oder auf der Konzernseite in dem Fall oder auch als kleine Softwarebude irgendwo draußen unterwegs ist. Solange man offen für diese ganzen Neuerungen bleibt und nach rechts und links guckt und nicht nur in seiner Fachdomäne, obwohl es wichtig ist, ne, Domänenwissen zu haben, sondern auch wieder ein bisschen über den Tellerrand schaut, dann stellt man sich mit den KI-Fähigkeiten, glaube ich, gut auf. Und du hast gesagt, ne, deine Leute sollen das auch tun, dass sie mit Gen-AI-Fähigkeiten unterwegs sind. Ja, ich glaube, das ist das, was Marc und ich auch immer hier wieder sagen, egal mit welchen Gästen wir reden oder wenn wir auch so diskutieren, man muss sich mit den Themen beschäftigen heutzutage. Ne? Man kommt nicht mehr dran vorbei. Das ist nicht mehr etwas, was weggeht, ehrlicherweise.
Jo. Gut. Dann, Volker, danke, dass du da warst. Hat mich gefreut, dich mal auf der anderen Seite zu sehen, wie gesagt, bei uns zu Gast. Wir wünschen dir einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, einen Daumen hoch. Alle KIs dürfen das hier gerne abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Think Different, Think AI. Danke und ciao.
Danke euch.
Danke, Volker.
Ciao.
Laufenden Podcast Think Different, Think AI, wo wir uns immer über die fabelhafte Welt der AI unterhalten. Und wir haben uns gesagt, warum nutzen wir nicht einfach dieses Auditorium, diese schöne Halle, diese Umgebung dafür, uns ein bisschen über dieses Thema zu unterhalten. Während ich jetzt Platz nehme, würde ich dich kurz bitten zu sagen, wer du bist, damit wir einsteigen können.
Ja, wunderschönen guten Tag. Freue mich, heute hier sein zu dürfen in diesem Podcast. Stefan Kemp, hier bei der Adesso jetzt seit 1,5 Jahren als Consultant für mobile Lösungen und in der Schnittmenge aktuell zwischen Mobile und AI.
Und daher lasst uns einsteigen bei Think Different, Think AI. Stefan, wir haben ja uns heute das ein oder andere überlegt, worüber wir mit dem Publikum reden wollen. Das erste Thema, das wir haben, ist Skills. Wenn ich mit Menschen über Skills rede, dann ist es so, dass der ein oder andere bei dem Begriff ein bisschen, sagen wir mal, ins Grübeln kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr geht in einen Raum, da sitzen dann ein paar Manager, Managerin, ich möchte niemanden hier weggendern. Und dann steht man da und sagt, ja, lasst uns doch bitte mal über Skills unterhalten. Und dann kriegt man manchmal Menschen, die so leichtes Zucken in der Lippe haben oder eine Augenbraue hochziehen. Man fragt sich, warum? Weil Menschen, die nicht jetzt vielleicht in dieser KI-Bubble, IT-Bubble leben, sagen, Skills, das sind doch so Mitarbeiterentwicklungsthemen. Ja, warum reden wir jetzt hier über Skills, wenn die IT im Raum ist? Von der Seite, Stefan, was sind denn Skills?
Ja, was sind Skills? Ja? Das ist so die grundlegende Frage. Ich definiere Skills für mich vielleicht auch ein bisschen anders als die meisten. Also ich nutze Skills erstmal, um ganz plump zum Beispiel jetzt eine PowerPoint-Fertig zu machen. Und wichtig ist mir natürlich, dass die PowerPoint genauso aussieht, wie eine Adesso PowerPoint auszusehen hat, dass sie genauso klingt, wie eine Adesso PowerPoint zu klingen hat. Und da reicht es eben nicht einfach nur, einen tollen Prompt zu schreiben, die dann irgendwo zu speichern und immer wieder zu verwenden oder eben auch ab und zu mal anzupassen, sondern da muss ein bisschen mehr dazu. Ich packe das Ganze in Markdown-File. Ich sage diesem Markdown-File, guck mal hier, in diesem Folder findest du die Vorlagen der LSU. Du findest die Schriftart, die Farben etc. pp. Und das packe ich alles zusammen. Und jedes Mal, wenn ich meinen Agenten sage, oh, guck mal hier, wir haben das Thema ABC, bau mir bitte eine Präsentation, wird genau auf diesen Skill zugegriffen und eben diese Gesamtheit, die er da eben hat, ausgeführt. Gilt auch für Wordfiles etc. pp. Aber so definiere ich einen Skill. Muss man fairhalber sagen, geht so ein bisschen mehr in die Richtung wie Anthropic damals, als dieses Thema Skills aufkam, das Ganze definiert hat. Daran orientiere ich mich schon sehr stark.
Also wenn man mich fragt, was sind Skills, kommen wir auf ein ähnliches Ergebnis, ja. Man hat sowas Ähnliches wie, wenn man einen Mitarbeitenden neu in ein Themengebiet einarbeitet, man hat so eine Art Aufgabenbeschreibung, ja. Was hast du zu tun? So eine KI ist ja per se vielleicht richtig schlau. Aber was nützt es mir, wenn ich sag jetzt mal, den schlauesten Kollegen irgendwo an einen Rechner setze, der weiß dann trotzdem nicht, was er tun soll. Also schreibt man das in eine Liste, das nenne ich dann bei mir Orchestrator, man schreibt rein, was hat der alles zu tun. Manche Dinge muss er wirklich ganz exakt ausführen. Da kann man in Skills, wenn man den Anthropic, was du eben gesagt hast, die Definition nimmt, mit entsprechenden Skripten für Determinismus, also für festes Abfolgen von Vorgaben einsetzen. Und da, wo die KI ihre Stärke ausspielt, weil sie eventuell sagt, okay, du hast hier quasi einen Prompt, einen sehr langen Prompt, einen noch viel längeren Prompt. Das Nicht-Deterministische kann man ebenfalls aufschreiben in den von dir gesagten Markdown-Dateien. Und das Ganze lässt sich dann komprimieren in ein ZIP und das gibt man dann zum Beispiel, ich meine, bei Google heißt das dann irgendwie Gems und bei Claude heißt das dann Skills, bei OpenAI heißt das dann auch Skills, aber lange Rede, kurzer Sinn, am Ende vom Tag ist es ein Markdown-File, das man auch als Mensch sehr gut lesen kann. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, wofür ist das gut? Das hast du das Beispiel mit Folien gebracht, ja. Auch wir haben bei uns, ich mache jetzt irgendwie seit Monaten in der Firma keine einzelne eigene Folie mehr, weil ich einen Skill gebaut habe für mich und meine Kollegen, wo ich dann sage, du, über das Thema, hier sind die Materialien, mach mir das bitte so, wie es für die Firma genehmes Farbe, Schrift, Bebilderung, Aufteilung der Folien im richtigen Konzernsprecher, du, sie, je nachdem, mit welcher Marke man bei uns in Kontakt tritt. Und das macht er automatisch. Aber das macht er halt nicht nur für PowerPoints. Das macht er für Consulting-Themen. Mach mir eine SWOT-Analyse. Das macht er für Requirements Engineering. Das macht er für, wo früher Menschen vielleicht so 3 Zeilen in einem Backlog geschrieben haben. Interviewt einen so lange, bis er quasi die Antwort so perfektioniert hat, mich quasi gegrillt hat, dass ich die Antworten so auch ihm gebe, damit er das aufbereiten kann, in Deutsch, Englisch und was auch immer, welche Vorgaben, ja. Und all das zusammen ist Skills.
Ja. Trainierst du diese dann auch regelmäßig?
Also auch das ist bei mir ein Skill. Also ich habe einen Skill quasi geschrieben, der die Sitzungen meines Agenten auswertet, nämlich dahingehend, ob ich die Ergebnisse meines Skills so nehme oder nochmal nachgearbeitet habe. So nach dem Motto, der PowerPoint-Skill sagt dann beispielsweise, hier sind die 10 Folien und ich habe ihm im Nachgang gesagt, also ich hätte ganz gern 11, weil ich brauche noch so eine Zusammenfassung. Dann wird er das mit der Zeit lernen und dieses Selbsttraining sorgt dann dafür, dass die Skills bei mir das dann in Zukunft automatisch mitmacht. Wenn ich immer das nicht mehr will, schreibe ich rein, ich möchte das nicht mehr haben. Und dann wird er mit der Zeit das auch lernen und mir gar nicht mehr anbieten. Das ist Skills.
Ich habe, um das vielleicht noch zu ergänzen, einen, ich nenne ihn Devil's Advocate Skill, den ich immer dann drüber jage, wenn ich möchte, dass er sich das wirklich nochmal genau anguckt, aber aus der anderen Perspektive. Also kritisch drüber geht und auch das lernt er dann.
Warum das wichtig ist, bevor wir den nächsten Punkt aufmachen, wenn ihr das Experiment macht und ihr fragt ChatGPT, ist es eine gute Idee, meine Fäkalien in der Innenstadt zum Verkauf anzubieten? Könnte das KI-System geneigt sein, euch für eure fabelhafte Idee zu beglückwünschen? Von der Seite ist ein Skill, der das Ganze vielleicht nochmal kritisch hinterfragt, nicht ganz unwichtig. Magst du das nächste Thema?
Da würde ich ganz gerne mal drauf zurückkommen. Heißt das, du hast diesen Prompt schon getestet?
Ja.
Dachte ich mir. Okay, Skills. Wir haben ja auf der Agenda 3 Punkte stehen, also 3 Ebenen. Skills, das nächste ist der Harness. Was mich jetzt interessieren würde, weil ich mich mit diesem Thema gerade im Consulting-Bereich gerade sehr, 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 sehr stark auseinandersetze. Wer von euch kann was mit dem Begriff Harness anfangen?
Guck mal. Ist klar, dass auch die Adesso-Kollege ist dann stark die Hand heben, das versteht man natürlich.
Weiß nicht, ob das jetzt ein Adesso-Kollege war. Guck mal,
keine Sorge, wir haben jetzt keine Handmikros, sonst würden wir rumgehen, ne?
Jetzt aber die Frage an dich, weil das eben ein Punkt ist, den, denke ich, doch wenige kennen. Was ist ein Harness, ein Agent Harness?
Es ist immer wieder ganz lustig, ne, wenn man sich auch überlegt, was es dann vielleicht im Deutschen bedeutet. Die meisten von euch interagieren ja tatsächlich über einen Harness mit einem KI-System. Beim einen ist es die Copilot-Oberfläche, beim anderen ist es die Codex-App von OpenAI, Claude Code, Cowork-App. Dementsprechend ist die Definition von Harness, wenn man mich fragt, die Umgebung, in der ein Modell eingebettet ist. Weil das Modell alleine, manche sagen dann auch, okay, das Modell alleine mit einem System-Prompt, das ist auch nur die halbe Miete. Je nachdem, wo ihr das Modell drin aufruft, kriegt ihr komplett andere Ergebnisse. Das ist ja auch der Grund, warum sowas wie Claude Code, wenn man sich dann so in Social Media und so weiter umguckt, wenn Menschen sagen, ich habe mein eigenes Modell hinten dran, dann agiert auch dieses eigene Modell, das die hinten dran hängen, das dann nicht aus dem Hause Anthropic kommt, ganz anders mit Claude Code, als wenn man das Modell in was anderes einhängt. Von der Seite, auch wir bei uns in der Firma bauen unseren eigenen Harness, weil wir sagen, das Modell ist das eine. Und dass man sich Tools, da kommen dann ganz schnell solche Begriffe wie A2A, MCP, die stehen ja gar nicht auf unserer Agenda heute. Von der Seite, wir könnten auch eine Stunde füllen. Aber ein Harness, der mir erlaubt, wie denkt das Modell? Was gebe ich dem Modell mit? Wie sorge ich dafür, dass die Ergebnisse des Modells auditierbar sind? Wie kann ich nachher nachweisen, dass wenn ich einen Skill ausführe, dass das Ergebnis auch von diesem Skill ausgeführt wurde und nicht, sag mal, der Anwender noch drei Sachen geändert hat oder einen veralteten Skill benutzt hat oder einen ganz anderen Skill benutzt hat und sagt, wieso, ich habe doch den Skill verwendet. Das Gleiche ist mit Tokenkosten. Ich habe gerade letztens wieder einen Bericht gesehen, wo jemand geschrieben hat, guck mal, Folien erstellen für 7,95, das ist doch gar nicht teuer. Das stimmt. Folien erstellen für 7,95 ist nicht teuer, weil egal von welchem Beratungshaus oder in welcher Firma man arbeitet, für 7 € hat noch keiner eine anständige Folie erzeugt. Wenn man jetzt sich aber überlegt, was kann ich denn eventuell über einen Harness in Vorhinein mitgeben, damit der Tokenverbrauch reduziert ist, ohne dass ich vom Anwender erwarte, dass er ganz speziell promptet und vorher noch solche komischen Tools wie Caveman oder was da in Social Media alles herumkursiert ist, dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Harness dafür zu sorgen, dass ich diesen sogenannten Agent Loop steuere, bevor er startet, nachdem er fertig ist, während er arbeitet, dass ich ihm sage, welche Modelle, welche Tiefe, welche Effizienz. Und das ist für mich der Harness, der das alles in einer Anwendung vereint und quasi ein Zuhause bietet, auch wenn Zuhause nicht die Übersetzung ist.
Ich erinnere mich dran, als wir das Buch zusammengeschrieben haben und wir die erste Idee hatten, wie was wir vorne draufpacken auf das Buch, wie dieser Harness aussehen könnte und wir einfach keine Visual gefunden haben. Aber das Wort an sich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich will sagen problematisch, aber schwierig.
Vor allen Dingen schwierig zu visualisieren. Ja. Das vermittelt irgendwie einen anderen Content, als das ganze Thema vielleicht bedeuten würde. Aber wenn man jetzt von Harness, ich habe ja gerade gesagt, ne, Harness, also wir setzen uns hin und bauen uns quasi einen, entwickeln einen. Das kommt ja ganz schnell zu der Frage, wieso baut ihr einen Harness? Also wir haben es heute Morgen in der Keynote ja auch gehört. Wenn man darauf stolz ist, etwas selbst zu bauen, sicherlich auch mit externer Unterstützung von Kollegen. Diese ganze Frage von Make or Buy, das ist halt etwas gefühlt, da mischen sich die Karten neu. Wenn morgen ein Berater zu mir ins Haus kommt und sagt, lass uns das doch mal selbst umsetzen, dann ist das nicht so, dass man wieder so, wenn man mal, also ich meine, erzählt man kein Geheimnis, ja, man geht mal so ein bisschen im Geist in die Vergangenheit und sagt, selbst bauen, seid ihr Jack? Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Also wenn man so etwas selbst baut, sind ja Monate oder Jahre teilweise in Produkten drin. Sicherlich, wenn man Software mit Agentic baut, ja, Vibe Coding, Vibe Engineering, wie auch immer die ganzen Wörter dazu sind, das ist natürlich mehr als einfach nur, ich habe einen Prompt geschrieben. Auch wenn das Ergebnis nach einem Prompt immer sehr geil aussieht, um das mal so sagen zu dürfen, also was heißt immer, häufig, heißt das ja noch lange nicht, dass das Security, Compliant, Datenschutz, dass da alles schon mal mitbedacht ist und vor allen Dingen, dass wenn ich denselben Prompt nochmal abfeuere, dasselbe Ergebnis kommt, ja. Von der Seite ist ja dieses Make trotzdem noch von Herausforderungen geprägt, wo man sicherlich auch mit entweder eigener oder externer Unterstützung sich dem Ganzen nähern kann, damit man sich, sagen wir mal, nicht die Probleme jetzt noch schneller an den Hals holt, weil beispielsweise aus eigener Erfahrung, ich habe Teams, die machen Agentic Softwareentwicklung. Und wenn die früher einen Sprint alle 2 Wochen gemacht haben, machen die Kollegen jetzt 2 Sprints in einer Woche, weil das Backlog komischerweise Montagabend leer ist, ja. Und dementsprechend muss man halt immer wieder gucken, wie man Make or Buy bewertet. Aber es ist halt nicht mehr so wie früher.
Ich würde schon sagen, dass es aktuell noch so ist wie früher. Aber ja, wir merken das natürlich auch. Ich merke das in Kundengesprächen. Die Frage kommt immer häufiger, können wir das selber machen? Und meine Antwort ist theoretisch ja. Haben Sie denn die Leute dafür?
Ja, vor allem, wie ich halt sagte, ne, dafür sorgen, dass das Ding halt nicht in sich kaputt geht. Aber wobei, ich hätte noch ein Beratungsfeld, je nachdem, welche Firma da vielleicht oder welche Menschen der Meinung sind, aufgrund eines YouTube-Cloud-Code-Consultants selbst Dinge zu bauen. Das ist ein riesiges Beratungsfeld, weil irgendeiner muss es ja nachher wieder aufräumen, was da unter Umständen per Vibe-Coding entstanden ist. Könnte vorkommen. Ich höre auch, dass wir damit einen emotionalen Nerv getroffen haben im Publikum. Sehr schön, ja, von der Seite. Wir haben hier leider nur eine begrenzte Zeit. Von der Seite, also ich bedanke mich bei dir. Was ist denn jetzt hängen geblieben?
Die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, oder was ich mir auch wünschen würde, was ihr mitnimmt, ist einmal die Sache, nehmt Skill ernst. Baut euch wirklich Skills so, dass sie dementsprechend, wie ihr arbeitet, wie ihr gerne arbeiten möchtet und arbeiten könnt in eurem Umfeld. Sorgt bitte, 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 bitte dafür, dass ihr da drum einen Harnes packt. Weil ich glaube, wir hatten es gerade eben schon, das Modell ist am Ende vom Tag fast schon egal. Wenn der Harnes drumherum stimmt, das Modell könnt ihr austauschen mit ein paar kleinen Ecken und Kanten hier, an denen man ein bisschen rumschrauben muss. Aber wenn der Harnes stimmt, dann stimmt's.
Ich finde, das ist, also flüssiger hätte man es nicht zu Ende bringen können. Marc Zimmermann und Stefan Kempf.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. 2 technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.